aber zuerst mal, bevor ich mit irgendwas starte, mal mit einer Frage anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch darüber überhaupt schon mal Gedanken gemacht habt. Stellt euch vor, ihr seid in einem Meeting. So heißt das heutzutage, wenn man ein Treffen hat mit mehreren Leuten. Das nennt man Meeting. Das musst du auch lernen, vor allen Dingen dann das Verb, wir mieten jetzt. Ich habe immer gedacht, was macht ihr? Ihr mietet? Ja, ja, also wir treffen uns. So, jetzt hast du da Leute, die du nicht kennst. Und dann gibt, ihr kennt das alle, dann gibt es immer am Anfang diese Vorstellungsrunde. Und meine Frage ist jetzt, was sagst du, wenn du dich vorstellen sollst? Was sagst du da eigentlich? Also das Logische ist, man sagt so seinen Namen und wie man heißt, vielleicht wo man herkommt. Ja, und dann ist die Frage, was sind dann für wichtige Informationen da? Wie stellst du dich vor? Dein Beruf? Dein Familienstand vielleicht? Was du so gemacht hast? Wer bist du? Überleg dir das mal, wenn du dich so vorstellst, was sagst du da immer so? Oder was sagst du auch nicht? Oder wo passt du dich an und guckst dann so, was wollen die wohl hören von mir? Was interessiert die? Es gibt ja auch so diese Vorstellungsrunden, die dauern dann jeder 10 Sekunden. Logisch, da kann man nicht so viel sagen. Da muss man sich dann ganz genau überlegen, was wichtig ist. Und dann gibt es die Vorstellungsrunden, die dauern ein bisschen länger. Aber wer bist du, wenn du dich vorstellst? Mal so einfach so als Gedanke. Das behaltet ihr mal im Hinterkopf, das kommt später in der Predigt nochmal dran. Ja, ich war jetzt länger hier nicht im Gottesdienst, nicht nur wegen der Quarantäne, sondern direkt oder unmittelbar davor. Da hatten wir ein großes Ereignis in Deutschland, unser Bundescamp der Royal Rangers. Das kommt bestenfalls alle 8 Jahre mal vor. Und das war schon ein großartiges Event, mit knapp 17.000 Teilnehmern in Thüringen zu sein, nur in Zelten unterwegs. Die Fläche, auf der wir waren als Stamm, wir waren mit 56 Leuten da, wir waren so ein bisschen an so einer Außenfläche, weil das einfach zu viele Leute waren. Und deswegen waren wir nicht im eigentlichen Zentrum des Geschehens, das war der Boxberg in Thüringen, eine ehemalige Galopprennbahn. Wir waren etwas außerhalb, das war ein ehemaliges Waldgebiet, das gerodet wurde. Und wir haben das schlicht und ergreifend die Wüste Gotha genannt. Gotha ist die nächstgrößte Stadt. Aber diese Gegend, das war echt Wüste. Also wenn ihr schon mal bei so einem Wetter wie Ende August oder Anfang August auf so einem staubigen Boden gezeltet habt, dann wisst ihr, was ich meine. Da kriegst du teilweise kaum Luft, so staubig ist das da. Wir haben dann angefangen, so Hackschnitzel überall zu verstreuen, damit es beim Gehen nicht jedes Mal so staubt. Also es gab schon so manche Herausforderungen auf diesem Camp. Ich wollte euch ja so ein bisschen Camp-Feeling mitbringen, aber ich wollte euch jetzt nicht den Staub hier reinschmeißen. Der geht wirklich auch in alle Ritzen, den hast du überall da. Aber das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Dann war es teilweise wirklich, wirklich heiß. Das ist auch eine Herausforderung. Aber das ist Teil des Programms, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und ich wollte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Gefühl, in dem, was wir da so erlebt haben. Ihr könnt es nur ansatzweise erleben. Ich habe ein kleines Video mitgebracht, dauert knapp 6 Minuten. Das ist jetzt nicht speziell von unserem Stamm. Da seht ihr also nicht unsere Leute. Ich hatte keine Zeit, jetzt unsere eigenen Videos oder Bilder da so reinzuschneiden. Das ist ein Video vom Ranger Camp, damit ihr einfach mal so ein bisschen Anteil haben könnt, was einige Ranger in diesem Sommer so erlebt haben. Ich sag mal, Film ab.
Erstmal guten Morgen, guten ersten Tag auf dem Bundescamp. Wir haben jetzt fast alles aufgebaut, haben auch fast gut geschlafen. Ich nicht wirklich, weil ich hatte Nachtwache. Aber die anderen hoffentlich, ich habe die gut beschützt hier. Genau, dann gibt es gleich Frühstück und wir freuen uns einfach drauf, was der Tag noch so bringen wird.
Wir Rangers sind auf dem Bundescamp und da darf natürlich auch Pfadfinderbauten nicht fehlen. Große Bauten, das ist das, was wir als Ranger auch gerne machen. Heute gucken wir uns die mal im Detail an. Es geht nicht um Höhe und Größe, sondern viele, die im Detail arbeiten.
Das ist der Baum von Chinggis Khan Sohn. Und die Legende sagt, dass er sich aus echtem Silber diesen Baum hat bauen lassen.
Ich darf den Marco Polo Run leiten und planen. Der Marco Polo Run hat 14 Hindernisse. Danke an alle Scouts, an alle Ordner, die hier den Platz hier versucht haben freizuhalten, sodass sie auch maximal Spaß machen und ja, einfach für jeden eine richtig gute Sache sind.
Das Spaßigste war wahrscheinlich die Matschgrube und der See dahinter. Das hat am meisten Spaß gemacht, ja. Mach ich nochmal.
Möchte ich jetzt entzünden und es wird brennen bis am Samstagabend. Wir werden extra eine Feuerwache haben, 24/7, um zu versinnbildlichen, dass Jesus in dir und in mir ein Licht angezündet hat und dass er wünschte, es wird für immer brennen.
Ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Man kann das so schlecht in Worte und Bilder packen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Das war sicherlich für alle Ranger ein Erlebnis, woran sie auch ihr Leben lang denken werden. Viele erleben sowas nur einmal in ihrer Ranger-Laufbahn. Bei mir war es jetzt das dritte Bundescamp. Das ist halt der Vorteil, wenn man Leiter ist und länger dabei ist. Dann kriegt man mehr Sachen damit. Ja, ihr habt ja gesehen, wir haben auch eine Menge gebaut. Wir haben Hunderttausende von Fichtenstangen dort verbaut. Und keine Sorge, wir bauen zwar eigentlich normalerweise nur mit Knoten, aber die Sicherheit da geht vor. Also alle Gebäude wurden abgenommen, das heißt, da mussten auch Schrauben rein, anders ging das nicht. Aber das mit diesen Fichtenstangen und mit diesen Bauten, die wir so haben, das wird in zukünftigen Jahren ein Problem werden. Denn diese Fichtenstangen, die sterben in Deutschland. Die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ja massenhaft angepflanzt, um einen Baum zu haben, der schnell wächst. Diese Fichten haben die Eigenschaft, dass sie schnell wachsen. Leider in Monokulturen anfällig für Krankheiten. Und mittlerweile stellt man auch fest, dass dieses qualitativ hochwertigere Holz, das braucht halt auch beim Wachsen dann auch ein bisschen länger, ist aber ein bisschen stabiler, hat bessere Brennwerte und. Und man wird wohl gar nicht mehr so viel Fichtenholz in Zukunft anpflanzen. Und da sind wir schon bei unserem Thema. Es geht ja um das Wachstum. Manches Wachstum geht schnell, manches Wachstum, das dauert ein bisschen. Und wenn ihr so manche Teenager anschaut, dann habt ihr den Eindruck, von Woche zu Woche schießen die aus dem Boden. Das ist aber meistens so, wenn man jemanden länger nicht gesehen hat. Normalerweise kannst du beim Wachstum nicht zuschauen. Das dauert halt so seine Zeit. Und auch wir wollen ja, und damit beschäftigen wir uns ja schon seit einiger Zeit, im Glauben wachsen. Wir wollen ja zunehmen, wollen uns weiterentwickeln. Und ich habe mal so ein bisschen rumüberlegt und ganz, ganz klassischen Wachstumstext in der Bibel gefunden. Den musste ich auch schon mal im Rahmen einer Warranger-Veranstaltung auswendig lernen sogar. Und zwar geht es hier um den Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, alles, was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wachstum. Wenn wir uns mal so ein bisschen hineinversetzen in die Zeit dieses Dichters. Das ist ja ein ganz besonderer Text, den wir haben. Das ist ein Psalm und wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Aber so Psalmen, die haben eine ganz bestimmte Form, auch eine ganz bestimmte Sprache. Deswegen habe ich auch in meinem Text jetzt mal den Luther-Text gewählt. Normalerweise nutze ich lieber moderne Übersetzungen, die das in einem sehr anschaulichen Deutsch wiedergeben. Aber Luther hat die Eigenart, gerade bei diesen Psalmen so einen Sprachrhythmus da reinzubringen, der dem vermutlich ähnelt, wie das die Menschen damals im Hebräischen oder Aramäischen gehört haben. Das war eine Dichtung. Die hatten ein bisschen andere Vorstellungen, was Gedichte sind. Bei uns geht es ja mehr um Reime, das war damals nicht so. Aber durch diesen Luthertext kommt so ein Sprachfluss zustande. Und damals, als ich die ersten 20 Psalmen auswendig lernen musste, habe ich festgestellt, mit einer gut verstehbaren Bibelübersetzung ist das deutlich schwieriger, Texte auswendig zu lernen, als nach dem Luthertext. Deswegen bin ich dann relativ schnell da gelandet. Das konnte ich mir einfach besser merken. Das ging so in mein Sprachgefühl rein. Und manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn man so einen Text mal auswendig drauf hat. Also mit dem Psalm 1, da ging das jetzt relativ flott, den wieder drauf zu kriegen. Die anderen 20 muss ich ehrlich gesagt passen. Wenn ihr da mal was zitiert, dann wüsste ich, die kommen da irgendwo vor. Aber die habe ich auch nicht mehr auswendig drauf. Aber bei den Israeliten war das so. Die hatten das Wort Gottes, die Dinge, die da wichtig waren, auswendig drauf. Denn Papier oder Papyrus war teuer, Schriftrollen, das hatte man nicht so zu Hause. Und das war ein Teil der Bildung damals, dass man das Wort Gottes auswendig lernte. Ja, von Kindheitstagen an. Und heutzutage, da denken manche so ein bisschen, ja, das mit der Bibel und der Bibelüberlieferung, das ist alles so ein bisschen vage, das war ja erst alles mündlich und dann haben sie da was weggelassen und vergessen und ausgeschmückt. Nee, wir dürfen nicht von unseren heutigen vergesslichen Köpfen ausgehen, sondern die waren damals schon ziemlich fit im genau auswendig lernen und weitergeben und wiedergeben. Also das war schon eigentlich sehr gut überliefert. Nun versetzen wir uns mal in die Lage dieses Psalmisten hinein. Der kannte Jesus noch nicht. Ja, also das Neue Testament hatte der nicht. Auch viele Teile des Alten Testamentes waren noch gar nicht geschrieben. Er hatte nur das Gesetz. Davon ist ja die Rede, von dem Gesetz Gottes, oder er spricht ja von dem Gesetz, über das man Tag und Nacht nachdenkt. Aber starten wir von Anfang an. Am Anfang sagt er, alles das, was man nicht tun soll. Also er fängt mit einem Negativbeispiel an. Er sagt, ihr sollst nicht im Rat der Gottlosen sitzen, sollst nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Du sollst dich also nicht mit Leuten abgeben, die gegen Gott sind, die Gott nicht kennen, die irgendwie komisch drauf sind, die ganz anders drauf sind. Also die Frage ist, in welcher Umgebung lebe ich oder lebst du oder mit welchen Menschen umgibst du dich? Das wäre mal so meine erste Frage, die ich hier an diesen Text stellen würde, wenn ich mir so diese ersten Zeilen des Psalms anschaue. Und das erinnert mich immer an einen Professor früher in der Uni, der zu mir mal gesagt hat, Herr Krebs, wenn Sie vorwärts kommen wollen, dann umgeben Sie sich mit Leuten, die besser sind als Sie. Das bringt Sie weiter. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch vielleicht oder so ein bisschen elitär. Man will nur mit bestimmten Leuten zusammen sein und die nicht so gebildet sind, die, naja, da nimmt man Abstand von. Das meinte er nicht. Und das meint auch Gott nicht, das meint auch Jesus nicht. Natürlich dürfen wir Kontakt haben mit allen Menschen. Natürlich sollen wir ja auch Menschen selber positiv prägen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich mit Menschen Kontakt habe oder eine gute Verbindung habe oder ob ich mich mit einer Gruppe gemein mache, wenn ich ein Teil einer Gruppe bin, wenn ich dazugehöre. Und die Frage ist auch immer, wer prägt mich? Und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die prägen mich natürlich. Wenn ich nur mit Menschen unterwegs bin, ich sage jetzt wirklich mal nur, die immer alles negativ sehen, die immer überall das Problem sehen, die immer jammern und meckern, das hat Auswirkungen auf mich selber, ganz klar. Andersherum kannst du natürlich auch diesen Kreis durchbrechen. Gerade auf dem Bundescamp habe ich das gemerkt. Wie gesagt, unser Platz war sehr, sehr staubig, sehr anspruchsvoll, sag ich mal. Und es gab andere Stämme, da wurde kräftig gemeckert. Und ich habe gedacht, was bringt das jetzt zu meckern? Ich muss meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Ich muss denen klar machen, ey, wir müssen da jetzt ran. Das ist jetzt halt so, wir können es nicht ändern. Also machen wir das Beste draus und haben trotzdem Spaß. Und das funktioniert, das klappt. Du kannst prägen durch dein Vorbild und du kannst auf die Art und Weise eine Atmosphäre auch verändern und bestimmen. Aber du wirst auch selber bestimmt durch die Atmosphäre anderer Menschen. Und das ist das, was der Psalmist hier klar macht. Wenn du ständig Gemeinschaft hast, Kontakt hast mit Menschen, die gegen Gott sind, die sich darüber lustig machen, die darüber lachen und denen das überhaupt nicht wichtig ist, dann fehlt dir was in deinem Leben und das hat Auswirkungen auf dich selber. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen. Wir brauchen Menschen, die uns helfen in unserem Leben, die uns inspirieren. Ja, nicht nur. Natürlich wollen wir nicht unsere Leute uns auswählen und sagen, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben, du bist nicht gut genug. So meine ich das überhaupt nicht, gar nicht. Aber wir müssen uns manchmal ganz bewusst auch gucken oder mal fragen, wer sind meine Freunde oder bei wem ist es mir wichtig, was er über mich denkt. Ja, ich kann mit vielen Menschen Kontakt haben, aber nicht bei allen Menschen ist wichtig, was sie über mich denken oder sogar sagen. Ja, es gibt Menschen, da verletzt mich das mehr, wenn sie zum Beispiel negativ über mich reden, weil sie mir wichtig sind, weil sie meine Vorbilder sind. Und das ist jetzt mal so die erste Frage, die ich direkt am Anfang mal stellen werde, mit welchen Menschen umgibst du dich? Das ist nicht diese explizite Frage, die hier im Text vorkommt. Der Text sagt nur, umgib dich nicht mit solchen Leuten. Und dann kommt ja dann das Gegenteil. Und das Gegenteil ist lustigerweise ja nicht, wohl dem, der sitzt im Rat der Gottesfürchtigen. Da steht auch nicht, sei da, wo die Lobpreiser sitzen. Also möglichst immer Lobpreis haben, das ist so dann das Gegenstück dazu. Nee, er hat was anderes. Er spricht von Lust haben am Gesetz des Herrn und Tag und Nacht darüber nachdenken. So, und jetzt nochmal zurück, was ist dieses Gesetz? Ich habe ja schon gesagt, wir wollen versuchen, uns ein bisschen in die Perspektive des Psalmisten reinzudenken. Das Gesetz ist im Prinzip die Tora oder die, sag mal ganz grob gesagt, die fünf Bücher Mose oder etwas genauer gesagt, das Gesetz ist in den fünf Büchern Mose zu finden. Und das Gesetz ist das, was Gott seinem Volk damals am Sinai mitgegeben hat. Nun, Gesetze sind notwendig, das wissen wir alle. Ja, in unserer Gesellschaft gibt es auch Gesetze. Ohne Gesetze kann eine Gesellschaft nicht leben. Und allein deswegen sind Gesetze schon gut. Auch wenn wir sie nicht alle mögen, nicht alle verstehen und vieles ungerecht finden. Aber mal ganz grundsätzlich, glaube ich mal, wir sind heute hier einig, dass Gesetze gut sind. Auch unser Gesetz ist erstmal gut, denn ohne würde es ganz anders aussehen hier. Wenn jetzt ein Gesetz von Gott kommt, also nicht nur sich Menschen überlegt haben, sondern Gott selber gibt das mit Mose als Vermittler, dann ist das nochmal was ganz Besonderes, oder? Das ist nochmal was anderes als unser Gesetzbuch, was wir hier haben. Also stell dir jetzt mal vor, ich drücke dir das deutsche Steuergesetzbuch in die Hand und sage, lies das mal und dann denk darüber Tag und Nacht nach. Das wären für mich schlimme, schlaflose Nächte. Also ich bin ja schon froh, dass ich meine Steuererklärung irgendwie hinkriege und dann ist auch wieder gut. Ja, also das ist jetzt nichts, wo ich Tag und Nacht drüber nachdenken möchte. Das würde mich an meinen schlimmsten Albträumen verfolgen. Aber das Gesetz Gottes, das Gesetz, was Gott gibt, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Qualität. Und das ist auch nicht einfach nur ein Gesetz, was man jetzt befolgen muss. Und das ist halt gut, dass man das tut, weil man so zusammenleben kann. Sondern das war auch gleichzeitig ein Vertrag, den Gott mit seinem Volk, und zwar nur mit seinem Volk, geschlossen hat. Und dieser Vertrag sagt, wenn du dich oder wenn ihr euch an meine Gesetze, an mein Gesetz haltet, werde ich immer bei euch sein. Ich bin der Gott, der bei euch ist, der gegenwärtig ist. Und das gab es nirgendwo anders. Das hat Gott zu keinem anderen Volk gesagt. Gesagt, ihr seid auf die Art und Weise, ich habe euch auserwählt. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid in dem Sinne auch außergewöhnlich, weil ihr dieses Gesetz von mir bekommen habt und sonst kein anderes Volk. Das war eine ganz andere Qualität, ein ganz anderer Hintergrund und deswegen verstehen wir ein bisschen, warum der Psalmist sagt, ich will darüber Tag und Nacht nachdenken. Denn wir sind das auserwählte Volk, wir sind das einzige Volk, was dieses Gesetz bekommen hat. Und das garantiert uns, wenn wir uns daran halten, ist Gott bei uns. Eigentlich der Hammer. Und die ganze Geschichte Israels und auch die ganzen Propheten gehen um nichts anderes als dieses Gesetz halten oder nicht halten. Gott ist da oder Gott ist auch nicht da. Gott zieht sich zurück. Da geht es im ganzen Alten Testament oder im Ersten Testament darum. Sehr spannend, das mal auch so zu lesen. Zugegeben, heute können wir mit diesem Gesetz nicht mehr so viel anfangen, was wir da in den Mosebüchern finden. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Das ist dermaßen kompliziert und für uns auch fremd, was da teilweise an Opfergesetzen steht. Also dann muss der Priester irgendwie seinen Finger im Blut tauchen und seinen großen Zeh, da muss dann Blut drauf und dann hier. Also ganz, ganz seltsame rituelle Gesetze, die da waren, die haben für uns heute eigentlich gar keine Bedeutung mehr, weil Jesus Christus, den kennen wir, den kannte der Psalmist noch nicht, aber wir kennen ihn und er war dieses auserwählte Opferlamm, das für uns geschlachtet wurde zur Vergebung der Sünden. Das heißt, alle diese ganzen rituellen Opfergesetze, die wir da finden, die hat Jesus schon erfüllt. Die hat er ein für alle Mal erfüllt, die sind hinfällig, die brauchen wir nicht mehr erfüllen, weil Jesus es schon für uns getan hat. Und es gibt auch viele andere Gesetze, mit denen, die sind total fremd mit uns, mit denen können wir gar nicht viel anfangen. Deswegen ist die Frage, können wir danach irgendwas, haben wir danach irgendwas von, sollten wir nicht gleich das ganze Gesetz, das ganze Alte Testament links liegen lassen, wir lesen nur das Neue Testament, oder? Das reicht auch eigentlich. Nee, es ist nicht. Wir können selbst dieses uralte, komische Gesetz, von dem der Psalmist hier spricht, was wir teilweise gar nicht verstehen, das können wir heute mit Gewinn lesen. Ich mache mal ein Beispiel, das kennt ihr alle. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da gibt es Lieder in der Popmusik drüber, gar nicht von Christen geschrieben. Und die meisten argumentieren so, ja, wenn das so wäre, dann wären wir ja alle irgendwann blind und zahnlos. Ja? Also das ist ja total brachial, das ist ja sowas von altmodisch, sowas von komisch. Was bringt mir das jetzt noch heute zu lesen? Was habe ich denn davon? Aber, wie der Psalmist hier sagt, Er liebt das Gesetz und denkt darüber nach Tag und Nacht. Wenn man da mal ein bisschen länger stehen bleibt, mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann stellt man fest, warum Gott das gesagt hat, was da eigentlich dahinter steckt. Und wenn wir das entdecken, dann entdecken wir etwas von Gottes Art, von Gottes Charakter. In diesem Gesetz nennt man auch die Talionsformel oder Lex Talionis, wer da irgendwelche Fachbegriffe hören möchte. Das besagt eigentlich, dass die Strafe für eine Tat nicht schlimmer sein darf als die Tat selbst. Das muss im Verhältnis stehen. Wenn ich also einen Zahn verliere, dann ist das, hat das eine andere Strafe zur Folge, also nicht, weil ich ihn selber verliere, sondern weil er mir ausgeschlagen wurde, ja, dann kann ich nicht sagen, aber da muss jetzt ganz schlimm dafür bezahlen, der muss jetzt richtig bestraft werden. Nein, es muss im Verhältnis stehen. Wenn du ein Auge verloren hast, muss die Strafe im Verhältnis sein dazu. Und wenn es nur ein Zahn war, dann eben ein Zahn. Aber natürlich nicht wörtlich. Das hat auch damals niemand wörtlich verstanden, denn die Leute waren auch nicht blöd. Die haben ja auch, denen war doch auch klar, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich in einem Kampf mein Auge verliere, wenn dem anderen jetzt auch das Auge kaputt gemacht wird. Das bringt mir ja nichts mehr. Ja? Und Rache ist ja genau das, was dieses Gesetz nicht will. Es soll keine Rache sein, sondern es soll eine angemessene, der Tat angemessene Strafe stattfinden. Und die gilt, und zwar für alle. Und das war das ganz Besondere. Die gilt auch für Frauen. Das gab es damals ja noch gar nicht, dass Frauen vor dem Gesetz gleich behandelt wurden wie Männer. Das gab es ja bis hinein in unsere Zeiten lange, lange nicht. Also wenn ich an unser Mittelalter denke, bis weit in die Neuzeit, ich weiß gar nicht, wann das her ist, dass Frauen ihre Ehemänner fragen mussten, ob sie, was war das, arbeiten dürfen oder Führerschein machen dürfen. Das ist alles noch gar nicht so lange her, dass Menschen nicht gleich waren vor dem Gesetz, nicht gleich behandelt wurden. Und es gab Zeiten, auch in unserem Land, da konnten sich reiche Menschen freikaufen vom Gesetz. Wenn sie was falsch gemacht hatten, die brauchten nur Geld in Beziehung und dann lief das Ganze. Ja? Und Bedienstete oder Sklaven, die wurden überhaupt nicht beachtet. Die hatten Pech gehabt. Die waren halt ganz am unteren Ende der Fahnenstange. Und genau dagegen geht genau dieses Gesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt, gleiche Strafe für das, was getan wurde. Und das gilt auch gleich für alle Menschen. Und damit war dieses Gesetz außergewöhnlich in der damaligen Zeit schon, denn das gab es nirgends. Das gab es gar nicht. Und wenn ich mir darüber mal Gedanken mache, dann entdecke ich, was für ein Denken, was für ein Gott dahinter steckt, der so etwas sagt. Der sagt, ich möchte, dass die Menschen gleich behandelt werden. Ich möchte niemanden bevorzugen. Jeder Mensch ist wichtig. Und ich möchte, dass Gerechtigkeit herrscht. Und nicht Blutrache, denn die ist immer schlimmer. Ja, wenn der eine dem anderen eins draufgibt, weil er sich geärgert hat und im Zorn sozusagen Rache übt, dann eskaliert das Ganze. Es wird immer schlimmer. Und genau das will dieses Gesetz durchbrechen. Stopp, es gibt Regeln und die Strafe darf nicht schlimmer sein als die Tat selber. Und das gilt für alle. Und wenn ich so anfange, das erste Testament zu lesen, dann entdecke ich etwas von Gottes Art, dann entdecke ich etwas von Gottes Charakter, wie er ist. Und das bringt mir für heute immer noch was. Natürlich kann ich jetzt mit diesem Talionsgesetz, mit dieser Talionsformel heute in unserer Politik keine Prozesse führen, das ist ja logisch. Ja, wir sind dem deutschen Gesetz verpflichtet. Aber trotzdem kann das, was da ausgedrückt wird, unser Leben bestimmen. Das hat immer noch Auswirkungen darauf, wie wir leben können. Und das hat vor allen Dingen Auswirkungen darauf, dass wir entdecken, wie Gott ist, wer Gott ist. Denn Gott hat sich ja nicht geändert. Obwohl manche Gesetze sich geändert haben, die Umstände sich geändert haben, die Kultur sich verändert hat. Und auch diese ganzen Opfergesetze, das ist hinfällig geworden, weil es so eine besondere Offenbarung Gottes auch gab im Laufe der Zeit, die vorangeschritten ist. Aber trotz dieser äußeren Veränderung hat sich Gott ja nicht verändert, der hinter diesem Gesetz steht. Und so können wir Gottes Wort auch heute noch, auch das Erste Testament, mit Gewinn lesen, weil wir Gottes Handschrift da drin entdecken. Natürlich nicht beim eben Durchlesen, so mal eben zack, 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 oh ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Sondern da braucht es ein bisschen mehr. Da muss ich drüber nachsinnen, das geht mir durch den Kopf. Da muss ich auch mal Fragen stellen an den Text und sagen, warum steht das jetzt da? Mir geht das ganz oft so im Alten Testament, da sind Dinge, wo ich denke, warum? Warum sagt das Gott jetzt? Das steht doch total im Widerspruch zu dem Vers und das, was ich danach von Gott kenne. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und natürlich auch da nicht immer permanent, Logisch. Ja, sonst kann ich mich ja gar nicht konzentrieren auf meine Arbeiten. Aber ich habe das vor Augen. Es beschäftigt mich. Ich bin da dran. Und das hat Auswirkungen auch auf das, was ich tue. Aber ich möchte diesen Text heute mal etwas weiter auslegen. Ich will nicht nur sagen, ja, wie der Psalmist damals, dieses Gesetz ist toll und auch wir können dieses Gesetz ja noch mit Gewinn lesen. Ich möchte heute mal einen Schritt weitergehen, denn wir haben tatsächlich das ganze Wort Gottes, so bezeichne ich das mal. Wir haben das Erste Testament und das Zweite Testament, da steht ja auch eine ganze Menge. Und deswegen möchte ich diesen Psalm heute für uns erweitern, wohl dem, der das Wort Gottes vor Augen hat und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Wir haben ja bei uns einen Abendgottesdienst, den nennen wir Schwarzbrot. Und das mag für manche ein bisschen komisch sein. Es gibt so diesen Gedanken oder diesen Spruch, der kommt vom Apostel Paulus her. Menschen, die sich ganz frisch bekehrt haben, die kriegen so als geistliche Nahrung erstmal Milch, so wie kleine Säuglinge. Ja, die vertragen halt nicht mehr. Also es gibt die einfachen Bibeltexte, die klaren Botschaften. Aber irgendwann, dann werden wir erwachsen, dann müssen wir richtige Nahrung zu uns nehmen und wir müssen also auch geistlich dann richtige Nahrung zu uns nehmen. Also nicht mehr die Milch, sondern mal richtiges Schwarzbrot, so nennen wir die Gottesdienste, wo wir dann nicht singen oder großartig andere Dinge machen, sondern wo wir uns wirklich nur auf Gottes Wort konzentrieren. Zugegeben, das klingt manchmal ein bisschen negativ. Und vielleicht magst du gar kein Schwarzbrot, vielleicht findest du das sehr eklig. Ja, und ich habe mal darüber nachgedacht, was löst das in mir eigentlich für Gedanken aus? Ja, wir wollen jetzt nicht mehr nur geistliche Milch essen, sondern wir wollen feste Nahrung und so. Du denkst automatisch, früher war es schön, da gab es da die leckere Milch und heute gibt es Trockenbrot. Mit fester Nahrung, da denken wir immer irgendwie an, da musst du lange drauf rumkauen. So, ne? Und ist zwar gesund, aber schmeckt nicht. Ja, warum eigentlich? Wieso denkst du eigentlich an so ein Essen? Warum denkst du nicht an fester Nahrung, an ein leckeres Dreigänge-Menü oder Viergänge-Menü? Du kriegst erstmal eine richtig tolle Suppe, einen gut angemachten Salat, ein perfektes Hauptgericht. Das ist total lecker. Es ist auch nahrhaft, es ist gesund, aber es ist auch lecker. Richtig lecker. Und zum Nachtisch noch ein kleines Dessert. Warum ist das nicht für dich das Wort Gottes? Warum hast du nicht diese Vorstellung, wenn du darüber nachdenkst, ich will Gottes Wort erleben, ich will es essen, ich will darüber nachdenken. Das ist ein richtig gutes Drei-Gänge-Menü. Keine Ahnung, was es bei euch heute Mittag zu essen gibt. Aber wenn ich nach Hause komme, das riecht lecker. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Mittagessen. Eigentlich jeden Sonntag, das ist immer gut. Da freue ich mich drauf. Hast du richtig Bock auf Gottes Wort? Hast du richtig Lust, Gottes Wort zu lesen? Genau das sagt der Psalmist. Wer seine Lust hat am Gesetz, ich sage heute am Wort Gottes, wer richtig Spaß dran hat, ich will dieses leckere Drei-Gänge-Menü mit allen Vor- und Nachspeisen, das will ich heute essen. Ich will in Gottes Wort eintauchen, ich will Gott erleben. Und manchmal gibt es das. Zugegeben, wir essen ja auch nicht jeden Tag ein Drei-Gänge-Menü zu Hause, ja, aber es gibt manchmal so diese Tage, wo du denkst, boah, der Gottesdienst heute oder das, was ich jetzt gelesen habe oder was ich hier mit Gott erlebt habe, das war richtig gut. Das hat mich richtig weitergebracht. Ich habe richtig was gecheckt für mein Leben. Ich kann was anwenden in meinem Leben. Ich kann was umsetzen. Ich habe richtig gemerkt, Gott ist da. Gott hat mir da was gezeigt. Und ich bin weitergekommen. Das Wort Gottes, daran kann man Spaß haben. Da kann man Lust drauf haben. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo es ums Essen geht. Auch im übertragenen Sinne. Schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Ja, das ist also nicht trockenes Schwarzbrot, ja, wo kau da rum und das ist staubig und trocken. Es wird dir helfen, es wird deinen Körper aufbauen. Ja, toll, aber schmecken tut es nicht. Doch, der Herr hat gute Nachricht. Es gibt dann diesen Psalm, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich weiß, der Zusammenhang ist ein anderer. Jesus selber hat so viele Feste gefeiert, das ging so viel ums Essen. Warum soll denn die Lektüre des Wortes Gottes eine dröge, traurige, langweilige Angelegenheit sein? Der Psalmist sagt, der Mann, dem geht's gut, der ist richtig gut dran, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Jetzt gehe ich noch weiter. Ich lege das noch weiter aus von heute, aus der heutigen Perspektive. Der Psalmist konnte das so nicht sagen, aber wir können das heute so sagen. Im Johannesevangelium heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es später, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und das können wir doch mal da einsetzen. Der seine Lust hat an Jesus Christus. Dann ist es nicht nur ein Wort, dann sind es nicht nur tote Buchstaben, um die es geht, sondern jetzt kriegt das Ganze noch eine persönliche Note rein. Jetzt geht es um eine Person, jetzt ist es in eine Beziehung da. Ich lese nicht nur etwas und versuche da irgendwie Gewinn draus zu ziehen, sondern das ist eine Beziehung und eine Beziehung hat auch was mit mir zu tun, mit meinem Leben zu tun. Und jetzt bin ich wieder da bei dieser Frage, die ich euch ganz am Anfang gestellt habe. Wie würdet ihr euch vorstellen, wenn ich anfange, in der Bibel zu lesen, wenn ich anfange, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, wenn ich anfange, diese Beziehung mit Jesus zu leben, dann werden eigentlich alle wichtigen, entscheidenden Lebensfragen angegangen, die wir alle haben. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Wo gehe ich hin? Und wer bin ich eigentlich? Und das war die Frage, die ich euch am Anfang gestellt habe. Wer seid ihr eigentlich? Wir stellen uns immer vor und haben dann so unser Raster. Ich bin Matthias Krebs, ich bin in Hamburg geboren, in München aufgewachsen, jetzt lebe ich in NRW. Dann sage ich vielleicht noch, was ich vom Beruf bin. Das ist dann schon ausgewählt. Also manchen Leuten sage ich, ich bin Pastor, bei anderen sage ich noch, ich war mal Diplom-Ingenieur, weil da muss ich dann die Bildung so ein bisschen hervorheben. Ja, in manchen Kulturen ist das auch sehr wichtig. Ja, die Bildung ist da ganz entscheidend, in anderen wieder weniger. Andere wiederum sagen, ich habe, keine Ahnung, eine Frau und drei Kinder. Oder wie in der Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Wer bist du eigentlich? Oder mal nochmal provokanter gefragt, hast du dich schon mal in irgendeiner Runde vorgestellt mit, ich bin ein geliebtes Kind Gottes? Was ist eigentlich wichtig, wenn du dich vorstellst? Wer bist du eigentlich? Und genau das sind doch die Fragen, die uns beschäftigen. Letztendlich, wir können die gerade als Erwachsene so im Berufsleben ganz gut zur Seite drücken und versuchen, die immer so ein bisschen tot zu denken. Wir haben ganz viele andere Dinge, die uns beschäftigen, aber die kommt immer wieder hoch, diese Frage. Bei allen Menschen, selbst bei Christen, kommt sie manchmal hoch und denkst du, boah, jetzt, wenn du morgens aufstehst und gar keine Lust hast zu arbeiten, dann denkst du, warum mache ich das eigentlich alles? Warum muss ich jetzt schon wieder aufstehen? Jetzt kommt schon wieder das und das an Job, habe ich gar keine Lust darauf. Wozu mache ich das eigentlich? Warum hat Gott das so gemacht? Warum kann nicht alles direkt das Paradies auf Erden sein? Warum kann ich nicht heute in den Himmel gehen? Warum bin ich noch hier? Ja genau, warum bist du eigentlich noch hier? Warum hat Gott dich noch nicht weggenommen? Warum hat Gott noch einen Plan für dich vielleicht? Noch irgendwas, was er mit dir machen will hier? Vielleicht hast du noch einen Auftrag, den du die ganze Zeit verschläfst, keine Ahnung. Und das sind genau die Fragen, die dann beantwortet werden, wenn ich meine Lust habe an Jesus, meine Lust habe, wenn ich richtig Bock habe, das Evangelium zu lesen, mich mit Jesus zu beschäftigen und darüber nachdenke Tag und Nacht. Wenn ich so dieses Bewusstsein habe, Gott ist da, Jesus ist da. Und dann beschäftigen mich die Dinge, weil es was mit meinem Leben zu tun hat. Weil ich feststelle, das ist nicht nur irgendein ein Gesetz aus einer Kultur zu einer Zeit, die überhaupt nichts mit mir heute zu tun hat, sondern es betrifft mich, es betrifft mein Leben. Ich will wissen, wie ich leben kann. Ich will wissen, was ich hier auf dieser Erde noch zu tun habe. Warum hat Gott mich hier hingestellt? Warum bin ich hier? Ich habe mich auch auf dem Camp wieder mittendrin mal so gefragt, was hat Gott mir wieder noch vor? Ich habe überlegt, ich habe noch 14 Jahre bis zur Rente. Ja, das ist noch ein Stück, ja. Aber trotzdem, 14 Jahre gehen schnell vorbei. Ja, was hat Gott denn mit mir vor? Hat Gott vielleicht einen Plan? Was möchte Gott denn tun? Warum bin ich an dem Arbeitsplatz, wo ich noch stehe? Warum bin ich in der Familie, in der ich bin? Warum lebe ich da, wo ich lebe? Ja, das habe ich mal entschieden, ich habe da ein Haus gekauft. Ja, war das so zufällig oder hat Gott mich da vielleicht hingestellt? Ich habe mir das oft überlegt, wir haben ein Haus in Viersen gekauft und ein oder zwei Jahre später gibt Gott uns als Ältesten dieses Wort, diesen Gedanken, in Viersen Gemeinde zu gründen. Ja, dann fragst du dich doch einfach, warte mal Gott, hast du da gerade deine Hand im Spiel? Machst du da gerade irgendwas? Hast du da schon Weichen gestellt, von denen ich noch gar nichts wusste? Wohl dem, der seine Lust hat, der Bock hat auf Jesus, der ist, jetzt habe ich ein Bild für euch, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also das ist der Hammer. Wasser ist für einen Baum, auch für Wachstum, das ist nicht so nebensächlich, sondern das ist absolut notwendig. Ohne Wasser funktioniert gar nichts. Und wenn ein Baum nicht am Wasser steht, ist er abhängig. Und zwar abhängig von anderen Menschen, die ihn gießen. Oder er ist abhängig davon, dass es irgendwann regnet. Und zurzeit erleben wir eine sehr große Trockenheit, auch in Deutschland, in vielen Teilen oder in Europa. Und damals in Israel, da gab es Wüsten in den Breitengraden, wie wir sie hier bei uns gar nicht kennen. Also die wussten, Wasser ist ein kostbares Gut. Und wenn ich als Baum irgendwo rumstehe, dann habe ich ein Problem, weil ich abhängig bin. Aber der Jackpot für einen Baum ist es, ich stehe direkt am Bach. Ich habe meine Wurzeln da und ich kann mir immer alles holen, was ich brauche. Jederzeit. Ich bin völlig unabhängig von den Umständen. Ich habe alles, was ich brauche, sofort und immer da. Der Prophet Jeremia drückt das einmal aus. Und jetzt müssen wir gucken, wo ich es finde. Er sagt es in Jeremia 17, einen ähnlichen Text. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also die Umstände sind da ganz furchtbar. Dürres Jahr und alles schwierig, aber dieser Baum bringt ohne Ende Früchte und wächst. Warum? Weil er am richtigen Standort steht. Weil er einen Standort am Bach hat, direkt am Wasser. Und der Psalmist sagt, der Mensch, der Jesus kennt, der Mensch, der sein Wort liest und darin eintaucht und darüber nachdenkt, der hat alles, was er zum Leben und zum Wachsen braucht. Und zwar immer und zu jeder Zeit, sofort zur Verfügung. Damals, der Psalmist, der hatte ein Gottesbild, dass man sich nicht so einfach Gott nähern kann. Ja, man musste damals in der Stiftshütte oder im Tempel, je nachdem, musste man bestimmte Riten vollführen und in das Allerheiligste, da wo Gott wirklich wohnte, da durfte auch nur der hohe Priester rein und das auch nur einmal im Jahr. Wir haben heute durch Jesus Christus Zutritt zu Gott direkt und zwar immer und zu jeder Zeit. Das ist unser Standpunkt, den wir haben. Das ist unser Standort, direkt am Wasser. Unsere Wurzeln sind direkt im Wasser drin. Wir können alles sofort haben, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das ist das Bild, was uns hier der Psalmist eigentlich aufmalt. Und ich hoffe, ich habe euch richtig Bock darauf gemacht, Jesus Christus mehr kennenzulernen, ihn mehr zu entdecken. Denn es ist so, egal wie lange du schon Christ bist und egal wie lange du dich schon mit der Bibel beschäftigst, du entdeckst immer wieder was Neues. Immer wieder eine neue Nuance, eine neue Schattierung. Oder auch weil du selber älter wirst, bekommt etwas anderes für dich eine ganz neue Bedeutung, ein ganz neues Gewicht. Und ich weiß, ich habe damals meinen Vater gefragt, der auch Pastor war. Und damals war es noch üblich als Pastor, du hast jeden Sonntag gepredigt und auch noch zwischendrin die Bibelstunde gemacht und noch irgendwo anders gepredigt. Ich sage, wie kannst du eine jeden Sonntag seit zig Jahren dir immer wieder irgendwas ausdenken, was du da predigen kannst? Das ist irgendwann, dann ist doch alles mal leer. Dann fängst du dann wieder von vorne an. Und er hat mir damals schon gesagt, was ich jetzt erst verstehe, das ist unermesslich, das ist unerschöpflich, das Wort Gottes. Das hört nie auf. Das ist so ein Riesenschatz, da kannst du immer wieder neu, und wir müssen auch immer wieder neu daraus schöpfen, denn so wie wir auch jeden Tag neu essen müssen, müssen wir auch jeden Tag neu uns mit Gott beschäftigen. Das ist halt etwas, was man einfach regelmäßig braucht, sonst gehst du ein, sonst gehst du kaputt. Und ich finde das so genial, wenn wir uns mal überlegen, oder wenn wir uns darüber im Klaren werden, was ist mein Standpunkt? Und vielleicht auch ganz besonders für uns heute mein Standpunkt, auch den ich durch Jesus Christus habe, vor Gott. Ich habe jederzeit Zugriff, jederzeit Zutritt. Ich kann jederzeit beten, ich kann jederzeit mit ihm in Kontakt treten. Ich kann sein Wort lesen und wir haben sein Wort heute in so hervorragenden Übersetzungen da. Ja, es gab im Laufe der Jahrhunderte sicherlich das ein oder andere, wo mal was falsch wiedergegeben wurde, wo mal eine Betonung falsch war. Aber die Bibelwissenschaft ist so weit, dass sie das so gut herausfinden konnten, dass wir den Text, den wir heute vorliegen haben, da können wir mit fast hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, das kommt dem damaligen Urtext sehr, 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 sehr nahe. Das ist das, was wirklich damals auch aufgeschrieben wurde. Und das haben wir in verschiedensten Varianten Übersetzungen. Wir können das Wort Gottes so einfach lesen, so gut lesen, so verständlich lesen, Kommentare dazu lesen, irgendwelche anderen Predigten dazu hören. Wir haben so viele Möglichkeiten, viel mehr, als der Psalmist damals hatte. mit seinem Gesetz. Unser Schatz ist doch viel, viel größer. Es ist wirklich der Jackpot, den wir haben. Leben wir das? Ist uns das bewusst, dass wir eigentlich gerade mehr als ein Sechser am Lotto gewonnen haben? Dass wir in Gottes Gegenwart stehen, jederzeit. Zum Abschluss ein Bibelvers aus Epheser 4 noch, der auch diesen Wachstumsgedanken nochmal zum Ausdruck bringt. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Und da haben wir es wieder. Jesus bewirkt das Wachstum und über ihn denken wir nach. Zu ihm haben wir eine Beziehung. Sein Wort wollen wir lesen. Sein 3-Gänge-Menü, 4-Gänge-Menü, 5-Gänge-Menü, 5-Sterne-Menü, keine Ahnung. Also wenn Jesus ein Koch wäre, er wäre ein Sternekoch, den es noch nicht gegeben hat. Er hat alles für uns wunderbar gemacht und wir dürfen da drin eintauchen. Wir dürfen da Teil von haben. Warum lassen wir uns das alles entgehen? Warum lassen wir das vorbeigehen? Warum nutzen wir nicht die Chancen, die wir eigentlich haben? Ich möchte euch dazu ermutigen und dann werden wir alle automatisch wachsen und automatisch Frucht bringen. Denn Wachstum und Frucht ist eine Folge des richtigen Standorts. Und wir stehen in Jesus Christus, in seiner Beziehung. Ein Baum direkt am Wasser. Es ist alles da, was du brauchst. Du musst nur zu Gott kommen. Du musst nur beten. Du musst nur sein Wort betrachten. Es ist schon da. Fang an damit. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, für dein kostbares Wort. Ich danke dir für all das, was du für uns getan hast. Das war ja nicht billig und auch nicht einfach. Denn dein Tod am Kreuz hat dich alles gekostet. Was war deine Liebe, die da zum Ausdruck kam? Und es ist auch deine Liebe, die wir immer wieder entdecken, wenn wir in deinem Wort lesen. Selbst wenn wir die Gesetze des Volkes Israel lesen, dann entdecken wir Gottes Liebe zu den Menschen. Und wir werden ergriffen von dem, ja, wie du uns siehst. Wie du zu uns sagst, wer wir sind. Wie du unserem Leben einen Sinn gibst. Wie du uns sagst, wo wir herkommen, wo wir hingehen und warum wir hier sind. Wie du uns Berufungen schenkst. Wie du uns wachsen lässt im Glauben, wie du uns Freude schenkst im Glauben und wie wir ein Licht sein können in dieser Welt. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil es gut ist, weil es schön ist, weil es nichts Besseres gibt, als in seiner Gegenwart zu sein. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, nicht nur am Sonntag, nicht nur im Lobpreis, nicht nur in der Predigt, sondern auch jeden Tag, wo wir in deinem Wort lesen oder wo wir darüber nachdenken oder wo wir mit anderen Christen darüber reden, wo wir in einer Kleingruppe sind und uns austauschen, wie wir dein Wort umsetzen können im Alltag. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Wort in uns lebendig machst, damit wir wachsen können im Glauben, zunehmen können, denn wir wollen gerne Frucht bringen in unserem Leben. Danke, dass du das auch willst. Amen.